Hallo und schön, dass du da bist zur 60. Folge von unserem Podcast Mitobiom – Natürlich gesund mit Darm und Mitochondrien von Tisso. Der Podcast für alle, die sich für das Thema ganzheitliche Gesundheit und gesunde Ernährung interessieren. Mein Name ist Leonie und ich bin zuständig für die Social-Media-Kanäle hier bei Tisso. Ich möchte dich mitnehmen in die Welt des Gesundheitsdschungels und lade mir jeden Monat Gäste ein, die dir erklären, wie unser Körper funktioniert. Mein heutiger Gast ist Kira Bandmann. Sie ist Gründerin von Body Balance, ausgebildete Heilpraktikerin und Expertin für Darm- und Hormongesundheit. Durch ihre eigene Geschichte weiß sie genau, wie belastend Verdauungsbeschwerden, Energiemangel und Unverträglichkeiten den Alltag beeinflussen können. Heute begleitet sie seit vielen Jahren Frauen auf ihrem eigenen gesundheitlichen Weg und verbindet dabei fundiertes Fachwissen mit persönlicher Erfahrung und viel Empathie. In der heutigen Folge geht es um die enge Verbindung zwischen Darmgesundheit und weiblichem Zyklus. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie Darmflora und Hormone sich gegenseitig beeinflussen, warum Beschwerden wie PMS, Verdauungsprobleme oder Stimmungsschwankungen oft zusammenhängen und welche Auswirkungen hormonelle Verhütung auf das Mikrobiom haben kann. Außerdem geht es um die Rolle von Ernährung, Nährstoffen und Stress und darum, was Frauen konkret tun können, um Darm und Zyklus wieder in Balance zu bringen. Bevor es losgeht, möchten wir dich bitten, wenn dir unsere heutige Podcast-Folge gefallen hat, diese am Ende mit 5 Sternen zu bewerten. Dein Feedback ist für uns enorm wertvoll und hilft anderen Zuhörern, den Weg zu uns zu finden, damit auch sie von unserem Wissen profitieren können. Wir bedanken uns für deine Unterstützung und wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Kira und schön, dass du mit mir eine neue Podcast-Folge aufnimmst. Ich hoffe, es geht dir gut.
Ja, hallo Leonie. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir hier sein darf und ein bisschen über spannende gesundheitliche Themen sprechen darf. Mir geht's sehr, sehr gut. Danke für die Einladung. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Mir geht's auch gut. Das Wetter ist ja bei uns auf jeden Fall nicht so schön. Es ist sehr regnerisch hier.
Deswegen ja, hier auch.
Ja, ich bin ein bisschen Herbststimmung tatsächlich heute irgendwie. Aber ja, ich freue mich auch sehr, dass du heute mein Gast bist. Und ich finde, wir haben ein super, super spannendes Thema, beziehungsweise wir haben so 2 Themen in eins heute gebracht. Ein Dauerbrenner eigentlich, der bei uns ganz, ganz oft kommt, das ist der Darm. Mhm. Und dann geht es aber dieses Mal so ein bisschen auch um die Frau, beziehungsweise den Zyklus und wie das so zusammenhängt. Und genau, da würde ich sagen, starten wir einfach mal direkt rein und erklär mir und unseren Zuhörern doch einfach mal zu Anfang, welche Verbindung denn zwischen Darm und Zyklus überhaupt besteht.
Ja, also sehr gerne. Ich würde sagen, da bestehen einige Verbindungen. Man muss natürlich so ein bisschen gucken, worauf will man sich fokussieren. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass unser Darm ein sehr zentrales Organ für vieles ist. Also ja, auch für den Hormonhaushalt und nicht nur ein reines Verdauungsorgan. Leider denken immer noch viele beim Darm zuerst eben an die Verdauung, an das Thema vielleicht Blähbauch, Stuhlgang, ja, aber da zählt viel mehr noch dazu. Spannend ist natürlich auch, dass bei Darmstörungen, die gar nicht immer klassisch als Darmstörung, wie zum Beispiel Stuhlveränderungen, Blähbauch und Blähungen und Co. auftreten müssen, dass häufig eben auch hormonelle Störungen entstehen, wenn im Darm was nicht stimmt. Eine Ursache ist beispielsweise, dass im Darm selber natürlich Hormone produziert werden, einige sogar. Aber, und das ist eben auch wichtig, sie werden dort auch abgebaut und reguliert. Ich denke, dass vielen schon mal auch so der Begriff Östrobolom begegnet ist. Das Östrobolom, das ist eine Bakteriengruppe im Darm, die an unserem Östrogenstoffwechsel beteiligt ist. Östrogene sind sehr, sehr wichtige Sexualhormone bei uns Frauen im Körper. Und Östrogene werden von der Leber abgebaut, also überschüssiges Östrogen wird von der Leber abgebaut, was wir eigentlich nicht mehr benötigen. Und das wird dann über die Galle in den Darm transportiert. Und damit es dann aber wirklich auch ausgeschieden werden kann, muss es erstmal konjugiert werden, so nennt man das. Und dafür wird es an Glucuronsäure gebunden. Das bedeutet, sobald es an Glucuronsäure gebunden wurde, ist es jetzt inaktiv, es ist wasserlöslich und kann ausgeschieden werden. Wenn wir jetzt aber beispielsweise bestimmte Bakterien in unserem Darm haben, die das Enzym Beta-Glucuronidase produzieren, dann ist das ein Problem, weil das diese Glucuronsäure wieder abtrennt sozusagen. Und dann kann es passieren, dass Östrogen wieder aktiv wird, wieder zurück in unseren Kreislauf gelangt, wieder aufgenommen wird, obwohl es eigentlich abgebaut werden sollte. Das heißt, hier ist schon mal ein kleines Problemchen, dass bei einer Dysbiose, das heißt, wir haben vielleicht falsche Bakteriengruppen übermäßig vorhanden im Darm, dass dann zu viel von dieser Beta-Glucuronidase bestehen kann, was dann dazu führt, dass zu viel reaktiviertes Östrogen im Körper zirkuliert, mit den Folgen einer Östrogendominanz. Ich glaube, Östrogendominanz ist für viele auch ein Begriff. Da leiden viele Frauen drunter, dass einfach das Verhältnis zwischen Progesteron, dem anderen sehr wichtigen weiblichen Sexualhormon, und Östrogen nicht mehr stimmt. Also hier geht es wirklich auch um das Verhältnis. Man muss sich immer beide zusammen angucken. Nur eines der beiden reicht nicht, sondern man muss schauen eben, ne, wie stehen die im Verhältnis zueinander. Ja, und wenn man aber hier Probleme hat, vielleicht sogar wirklich verursacht durch den Darm, durch ein schlecht aufgestelltes Mikrobiom und so eine Östrogendominanz entwickelt, dann kann es natürlich auch zu einigen möglichen Beschwerden und Symptomen kommen.
Ja, das klingt schon mal super spannend. Und ich glaube, für viele Frauen oder beziehungsweise viele Frauen wissen da auch gar nicht so gut Bescheid. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn man nicht vom Fach ist, sage ich mal. Aber ich finde es trotzdem immer gut, wenn man, wie du das jetzt erklärt hast, dass man so seinen eigenen Körper auch ein bisschen besser versteht und so ein bisschen mehr dann vielleicht noch nachempfinden kann, dass da wirklich eine Verbindung besteht. Ja. Und also ich finde das immer, das sind als Frau, wenn man sich mit seinem Zyklus beschäftigt, dann werden einem so viele Sachen klar, finde ich persönlich. Also wenn man wirklich tief eintaucht, wenn man sonst dachte, ich bin schlecht drauf oder ist das passiert und man weiß aber nicht so richtig, woher es kommt. Und wenn man tiefer einsteigt, dann wird so alles ein bisschen klarer. Und das ist natürlich bei Darm und Zyklus auch, bei so einer Verbindung natürlich dann auch ein ganz großes Thema. Und ich fand es einen super Einstieg schon mal. Und du hast jetzt auch gerade gesagt, dass so ein bisschen, dass die Dinge natürlich dann so ein bisschen was beeinflussen in unserem Körper. Und vielleicht, ja, machen wir damit einfach mal weiter. Welche Auswirkungen hat denn dann so eine Verbindung? Also negative, vielleicht gibt es auch eine positive natürlich, aber überhaupt, also genau. Mhm.
Genau, also ja, es ist quasi ein ständiges Wechselspiel sozusagen. Also die Zyklushormone beeinflussen den Darm, der Darm beeinflusst die Hormone. Und während des weiblichen Zyklus verändern sich natürlich auch die Hormonspiegel, ganz klar. Wir durchlaufen ja verschiedene Zyklusphasen und das hat auch wieder Auswirkungen auf den Verdauungstrakt. Also beispielsweise ist es ja so, dass wir starten mit der Follikelphase, das ist die erste Zyklushälfte. Hier ist es physiologisch so, dass das Östrogen erstmal ansteigt. Das kann zu mehr Energie führen, dass wir uns irgendwie energiegeladener fühlen. Manchmal ist auch die Verdauung in der Zeit tatsächlich besser. Dann um den Eisprung herum gibt es nochmal so einen Östrogen-Peak. Und dann landen wir auch schon in der zweiten Zyklushälfte, in der Lutealphase. Und hier dominiert jetzt eher das Progesteron im besten Fall nach dem Eisprung. Und das Progesteron ist ein Hormon, welches die glatte Muskulatur entspannt. Und das kann dann dazu führen, dass eher der Darm so ein bisschen träge wird durch diese Entspannung sozusagen und dass wir vielleicht zur Verstopfung eher neigen oder zu einem Blähbauch, also zu zunehmenden Verdauungsbeschwerden in der zweiten Zyklushälfte. Und kurz vor der Periode sacken dann einmal alle Hormone komplett in den Keller, damit dann die Blutung einsetzt. Hier werden auch nochmal so genannte Prostaglandine ausgeschüttet und das in der Kombination dieser Hormonabfall und die Ausschüttung der Prostaglandine kann dann ja dazu beitragen, dass man eher so ein bisschen zu Krämpfen neigt oder auch wirklich der Stuhl jetzt nochmal weicher wird, manchmal sogar Durchfall auftreten kann, wobei man hier natürlich sagen muss, wenn das alles sehr ausgeprägt ist, also sowas wie Verstopfungsneigung, Blähbauch und dann am Ende des Zyklus wirklich sogar Durchfälle, dann ja, muss man halt auch gucken, ist das noch normal? Also alles, was irgendwie so in einem normalen Maße auftritt, ist völlig in Ordnung. Wir durchlaufen eben diese Zyklusphasen und diese Hormonveränderungen und da kann man sich auch nicht immer gleich fühlen. Man ist auch mal energiegeladener, mal möchte man sich mehr zurückziehen oder irgendwie merkt, ja, ich habe mehr Hunger, ich bin müder oder sonst was. Aber alles, wo man merkt, es belastet meinen Alltag, das ist irgendwie einschränkend, da muss man schon aus meiner Sicht ja hingucken und sollte das auf jeden Fall ernst nehmen. Ja, weil, ja, erfahrungsgemäß, wir arbeiten ja mit vielen, vielen Frauen zusammen, kann das den Alltag doch sehr beeinträchtigen. Also diese Hormonschwankungen mit dann eben auch Bezug auf Verdauungsbeschwerden und auch Beschwerden bezüglich der Stimmung, dem ganzen Gemüt. Also ja, das kann schon wirklich starke Auswirkungen haben.
Ja, sagst du auch ganz richtig. Vor allem Stimmung ist ja ein ganz, ganz großer Punkt, dass sich die total verändert. Und das mit dem Zyklus, mit den verschiedenen Phasen, ist ja auch das, was uns vom Mann ganz eindeutig unterscheidet. Ein Mann wacht morgens aus und hat auf und hat dann seine, sag ich mal, ihr könnte, natürlich geht es auch Männern unterschiedlich gut, aber die Voraussetzungen sind eigentlich eher immer gleich, sage ich mal, als bei einer Frau. Das ist halt wirklich ein Monat und dann passiert das Ganze wieder erneut. Und das ist halt wirklich, man kann es nicht so, ja, man kann es nicht so gut manchmal steuern, weil wir halt wegen, wie gesagt, an die verschiedenen Zyklusphasen gebunden sind und uns das ja auch natürlich nicht aussuchen. Aber wenn man das, was du gerade auch erklärt hast mit den verschiedenen Phasen, wenn man sich da tiefer, wenn man da tiefer einsteigt, dann kann man seinen Körper auch besser verstehen und weiß, warum vielleicht manches gerade so passiert. Oder natürlich nicht immer, und es sind viele andere Einflüsse natürlich auch, aber wenn man im Einklang auch mit seinem Zyklus natürlich lebt, vielleicht auch den Sport anpasst oder Ernährung und so weiter, was er gerade braucht, dann kann man da ja auch sehr, sehr viel machen. Und
Total, also Lifestyle grundsätzlich ist natürlich ein riesiges Thema.
genau, ja. Absolut. Und ja, ich glaube, deswegen dafür ist auch die Folge heute einfach da, um als Frau, damit man das als Frau einfach noch mal viel besser verstehen kann, sich selbst. Also das geht ja um sich selbst vor allem. Vielleicht hört auch der ein oder andere Mann zu und kann es auch seiner Frau erzählen oder auch kann auch die Frau besser verstehen, was natürlich auch ganz, ganz toll ist immer. Genau. Aber um jetzt noch mal zum Thema Darm auch noch mal zurückzukommen, zum Thema Darmflora. Wenn man jetzt, ja, man hat seinen Monatszyklus, sage ich mal, man hat die verschiedenen Phasen und man hat verschiedene Zyklushormone, die dann natürlich auch alles so ein bisschen beeinflussen und steuern. Aber dann gibt es natürlich auch noch viele andere Sachen im Leben generell, aber auch im Leben einer Frau, die den Darm natürlich beeinträchtigen können. Und was das so, also zum Beispiel, man hat ja, wenn man seine Periode hat, auch PMS und so weiter, gibt es ja verschiedene Sachen. Und vielleicht kannst du so ein bisschen mal aufzählen, welche Beschwerden auch sich so auf den Darm nochmal gezielt auswirken und was vielleicht auch, ich sag mal, sehr negativ für unsere Darmflora ist und was es so, ja, dann eher nicht so gut dafür ist, was wir vielleicht vermeiden können, vielleicht auch manche Sachen nicht, aber ja, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen.
Typische Beschwerden, die dann eben ja auftreten können, sind, wie du schon auch gesagt hast, Leonie, PMS, also dieses prämenstruelle Syndrom, na, gerade vor der Periode, dass man bis zu einer Woche oder manche Frauen sogar noch länger merken, ich habe Brustspannen, ich bin irgendwie gereizt, weinerlich, kann mich gar nicht konzentrieren, schlafe schlecht und Co. Schmierblutungen gehören da auch zu, na, dass man schon vor dem Einsetzen der Periode ja, so leichte Blutungen hat, die vielleicht so ein bisschen bräunlich sind, das ist nicht normal. Da sollte man an hormonelle Ungleichgewichte denken, die eben auch unter anderem ja ihren Ursprung im Darm haben können. Unter anderem muss man wirklich aber auch sagen, weil natürlich der Darm nicht nur die Ursache für solche Sachen ist, für solche Symptome. Und die Periode sollte ja auch immer also der erste Tag der Periode oder des Zyklus ist eben das Einsetzen der Periode und das ja, beginnt mit wirklich einer richtigen Blutung. Also rotes Blut und nicht irgendwie so Schmierblutungen oder sonst was. Genau. Aber auch sowas wie Stimmungstiefs, Heißhunger und sowas entsteht halt häufig wirklich auch durch diese gerade schon kurz angeschnittene Östrogendominanz. Oder aber auch so ein bisschen Serotoninmangel, der dahinter stecken kann, was ja auch unter anderem im Darm produziert wird, dieses Glückshormon Serotonin. Grundsätzlich sind Zyklusstörungen aller Art denkbar. Zu langer Zyklus, zu kurzer Zyklus, verschobener Eisprung. Auch hier zum Beispiel wieder durch diesen Hormonrückstau, weil das Östrogen nicht richtig ausgeschieden wird. Hautprobleme können natürlich auftreten, gerne auch mal in der zweiten Zyklushälfte. Manchmal aber auch in der ersten, weil das Östrogen ist ja hier sehr dominant und aus Östrogen wird auch Testosteron produziert. Also das wird da dazu umgebaut und Testosteron, das männliche Sexualhormon, macht bei uns Frauen eben eher schlechtere Haut. Also ist grundsätzlich denkbar über den ganzen Zyklus. Ja, zum Beispiel am Kinn mehr Pickel, auf der Stirn, so Jawline-Bereich, das sind immer Anzeichen für hormonelle Ungleichgewichte. der Darm und die Haut sind natürlich auch über die Darmhautachse miteinander verbunden, dann können natürlich ja klassische Beschwerden im Verdauungstrakt auftreten, Blähungen, Wechselstühle, Durchfälle, Blähbauch, wie schon gesagt, auch Verstopfungsneigung in der Lutealphase. Genau, also da kann wirklich einiges zusammenkommen. Was ich auch immer sehr spannend finde, ist, dass häufig, wenn man anfängt, den Darm zu therapieren, also wir machen das so, dass man mit einer Mikrobiomanalyse startet, also Stuhlgang ins Labor schickt und dann eben guckt, was ist hier auffällig im Mikrobiom selber, also in der Zusammensetzung der Darmbakterien, aber eben auch darüber hinaus, wie sieht die Schleimhaut aus, die Darmschleimhaut, gibt es Entzündungen, wie sieht das Darmimmunsystem aus, Verdauungsleistung, Verdauungsrückstände, ja, und so weiter. Und wenn man da ansetzt und dann therapiert mit bestimmten Therapeutika, dann verändert sich ganz oft schon auch auf hormoneller Ebene was, dass sich plötzlich der Zyklus verschiebt, die Blutung stärker wird oder weniger stark, der Eisprung plötzlich sich verschiebt. Also total verrückt. Man arbeitet ja gar nicht direkt an den Hormonen, aber daran sieht man wieder, ja, wie eng das eben zusammenhängt und dass man auch gar nicht direkt an den Hormonen arbeiten kann, sondern immer über die darunterliegenden Systeme, wie zum Beispiel den Darm.
Ja, super spannend, finde ich das, weil, wie du das sagst, man geht eigentlich über einen anderen Trigger und bewirkt dann etwas, wo man das in erster Linie ja nicht direkt behandelt. Und das sieht man ja beim Darm so, so häufig. Das ist ja nicht nur bei Zyklusbeschwerden, sage ich mal, sondern bei ganz vielen Sachen, dass wenn man im Darm ansetzt, ganz viele andere Probleme dann sich verbessern, weil der Darm halt eben mit ganz vielen Krankheiten auch zusammenhängt und oftmals der Ursprung ist. Und deswegen finde ich das auch beim Thema Zyklus super spannend, dass man da so viel mitmachen kann, weil ich glaube, es gibt super viele Frauen, die einfach wirklich Zyklusprobleme haben, in welcher Form auch immer, PMS, Hautprobleme und oder auch Blähung und so weiter und so viel unterschiedliche Sachen. Und wenn man weiß, dass man da wirklich auch beim Darm ansetzen kann und damit so viel machen kann, finde ich das total cool. Weil das einfach
total
der Ausgangspunkt ist. Ja.
Ja, absolut. Da bin ich ganz deiner Meinung und zeigt sich halt auch eben in der Praxis immer wieder. Ja.
Ja, absolut. Und man kann ja auch beim Darm so viel machen. Ich finde, man kann sehr viel auch selber machen. Also sage ich mal, was vielleicht auch was man ohne jetzt, wenn man natürlich super extreme Beschwerden hat, sollte man immer zum Arzt oder Heilpraktiker gehen und das gemeinsam machen. Aber ich sag mal, wenn man einfach so ein bisschen was optimieren will, kann man da ja auch sehr, sehr viel selber schon machen durch Ernährung, Bewegung und so weiter. Da gibt's ja viele, viele Dinge, um so einfach auch ein bisschen auf seinen Körper zu hören. Auch einfach mal in sich hineinhören und was brauche ich vielleicht auch gerade. Da gibt es sehr, sehr viel, wie man sich selbst schon ein bisschen helfen kann. Aber wir kommen auch gleich nochmal so ein bisschen in die Richtung, was man genau machen kann, nochmal in Richtung Ernährung, Nährstoffe und vielleicht auch nochmal Lifestyle-Dinge, was einfach so für eine Frau, für einen gesunden Zyklus und eine gesunde Darmflora einfach tun kann. Aber was ich jetzt noch im Kopf habe vorher, das ist ein ganz, ganz großes Thema bei Frauen und leider liegt es meistens nur bei der Frau, das Thema Verhütung. Und das meist verbreiteste wahrscheinlich immer noch ist wahrscheinlich hormonelle Verhütung, wie zum Beispiel mit der Pille, weil es einfach ist. Also einfach im Sinne von, man geht zum Arzt, bekommt sie verschrieben und dann muss man sie regelmäßig natürlich einnehmen, aber man muss nicht so viel sonst tun, sage ich mal, wie vielleicht bei anderen Methoden. Aber, und da bin ich auch sehr froh drüber, ich kenne auf jeden Fall immer mehr Frauen, die die Pille absetzen und nicht mehr nehmen und sich mehr damit beschäftigen, was auch Auswirkungen natürlich von einer hormonellen Verhütung so welche Auswirkungen eine hormonelle Verhütung auf den Körper hat. Und es ist auch super wichtig, dass man darüber spricht, weil es einfach super viele Frauenärzte immer noch gibt, die einfach verschreiben, auch sehr jungen Frauen, so jungen Mädchen.
Absolut, ja, leider.
Genau, leider. Und ich finde es gut, dass das Thema immer mehr kommt. Finde ich super, wirklich. Aber vielleicht auch nochmal von dir, was macht denn auch die Pille mit dem Mikrobiom, mit unserem Darm. Also das ist ja, es macht sehr viele verschiedene Dinge. Da kannst du ja vielleicht einfach mal ein bisschen was aufzählen. Aber natürlich verhütet sie, aber es ist eben nicht so toll und super, wie vielleicht auch viele immer noch denken.
Ja, also genau, es scheint natürlich eine sehr schnelle und einfache Lösung zu sein. Ist es auch, definitiv. Ist natürlich auch der Grund, warum die dann häufig ja verschrieben wird. Das ist eine schnelle Lösung, die wird auch dann gerne schnell genommen. Und junge Mädchen haben ja vielleicht auch noch gar nicht so den Bezug zu ihrem Körper oder hinterfragen die Dinge dann noch nicht so stark. Ja, und das ist natürlich sehr schlimm, weil je früher man die nimmt, die, wenn wir jetzt mal beim Thema Pille wirklich speziell bleiben, desto ja langwierigere Auswirkungen hat das Ganze meistens auch aufs gesamte Hormonsystem. Ja, und die Pille hat natürlich einen Einfluss auf alles, also auf den Zyklus in Anführungsstrichen. Der Zyklus besteht dann ja gar nicht mehr, weil die Pillenhormone das Ganze ja komplett ja unterdrücken. Und eben auch auf das Mikrobiom, auf den gesamten Darm. Also hier sieht man auch, dass Studien wirklich zeigen, dass sich die Vielfalt der Darmbakterien reduzieren kann. Das ist natürlich sehr problematisch, weil eine gesunde Darmflora möglichst divers sein sollte. Also je vielfältiger, desto besser, je mehr verschiedene Darmbakterien wir haben. Und wenn das Ganze dadurch dezimiert wird, ist das ein Problem. Das macht natürlich anfällig für ja, Krankheiten und Co. Schwaches Immunsystem. Gleichzeitig kann hormonelle Verhütung auch das Risiko für ein Leaky Gut, also diese durchlässige Darmwand, erhöhen. Ein Leaky Gut bedeutet im Grunde genommen einfach, dass die Darmschleimhaut ja durchlässig permeabel geworden ist aufgrund von Entzündungsprozessen. Das ist auch wieder nicht gut, weil dann, ja, die Darmschleimhaut ist einfach eine super wichtige Barriere. Die stellt eine Barrierefunktion dar, damit eben ja entschieden werden kann, was darf in darunterliegende Abschnitte gelangen. Also damit meine ich ins Blutsystem. Und wenn diese Barriere gestört ist, dann gelangen plötzlich Dinge in unser Blutsystem, die da nicht reingehören. Also Bakterien, Viren, Keime, irgendwelche Lebensmittelpartikel, die vielleicht triggern können. Und das stört auch wieder das Hormonsystem. Also ne, im Blut haben wir natürlich Blutzellen, aber wir haben auch Hormonzellen, wir haben Immunzellen, wir haben Nervenzellen. Und hier kann es zu verschiedenen Problemen auf eben all diesen Ebenen kommen. Ja, im Hormonsystem, aber auch was das Thema Nervensystem angeht und Co., Immunsystem auch. Die Vaginalflora kann sich verändern durch die Einnahme der Pille, was dann das Risiko für Infektionen, Pilzinfektionen oder aber auch bakterielle Vaginosen erhöhen kann. Und ja, die Hormonverwertung läuft natürlich über den Darm. Und ja, die Art, wie der Körper auf künstliche Hormone reagiert, hängt halt eben auch mit der Darmzusammensetzung zusammen und umgekehrt. Und man darf auch nicht unterschätzen, dass je belasteter der Darm ist, desto belasteter ist auch wieder die Leber. Grundsätzlich ist die Pille ja ein Medikament. Das heißt, die Leber ist eh belastet. Wenn dann der Darm auch noch belastet wird durch die Pille, dann wird wieder die Leber noch mehr belastet. Das ist halt einfach so ein Teufelskreis, der da kaum zu durchbrechen ist. Und als weiteren wichtigen Punkt finde ich, oder zwei weitere wichtige Punkte finde ich noch wichtig, dass natürlich die Pille ein extremer Nährstoffräuber ist. Das bedeutet, bestimmte Nährstoffe wie zum Beispiel B-Vitamine, Magnesium, Zink, Folsäure werden ja einfach wirklich verpulvert ohne Ende durch die Einnahme der Pille, was dann wieder negative Auswirkungen auf weitere Hormondrüsen, wie zum Beispiel ja auch die Schilddrüse hat, die auch sehr wichtig ist für einen gesunden Zyklus als Stoffwechselorgan. Und man sieht auch, dass Frauen, die die Pille genommen haben, häufig kleinere Schilddrüsen haben, was eben auch sehr bezeichnend ist. Und die Schilddrüse ist ein riesiges Thema auch, wo ja zum Glück immer mehr drüber gesprochen wird, dass einfach auch hier klar wird, wie wichtig dieses Organ ist, bezogen auf Darmgesundheit, Verdauung, Darmbewegung, generell Hormongesundheit, Fortpflanzung und Co.
Ja, also das ist eigentlich auch schockierend, sage ich mal, was die Pille so mit sich bringt.
Ja.
Vor allem das Thema Nährstoffräuber. Also wenn man so ein bisschen im Gesundheitsthema drin ist, liest man darüber natürlich auch sehr viel. Aber was du jetzt aufgezählt hast, das sind wirklich so viele Nährstoffe. Und die meisten, sage ich mal, die meisten Frauen, die auch die Pille nehmen oder auch generell, nehmen wahrscheinlich sowieso nicht genügend Nährstoffe zu sich. Also wahrscheinlich,
genau,
das ist ja jetzt nicht nur so, sie nehmen schon gut, okay, die verbraucht viel, aber es ist irgendwie trotzdem noch genug da. Aber die meisten, ich sag mal, das Thema Eisen zum Beispiel ist ja auch ein Riesenfrauenthema. Oder auch andere Dinge, das sind eh schon viel zu wenig Nährstoffe. Und dann nimmt man noch was, was unter anderem dann noch als Nährstoffräuber fungiert. Und ja, das ist natürlich ganz, ganz schlecht für den Körper und hat ja Auswirkungen auf so viel andere Sachen auch noch. Aber was du auch gesagt hast, zum Thema Darm natürlich auch wieder. Also das sind so viele Sachen, weswegen man die Pille einfach nicht nehmen sollte.
Aber genau, im besten Fall nicht.
Richtig, aber das Problem, finde ich persönlich, ist natürlich häufig, wenn Ärzte die Pille einfach verschreiben und nicht gut aufklären, weiß die Frau es vielleicht auch nicht besser. Weil man muss sich natürlich auf jemanden verlassen können, weil man selber natürlich nicht der Profi ist. Und das, finde ich, ist das Schlimme. Da müsste da sehr, sehr viel mehr passieren in den Frauenarztpraxen, bei den Gynäkologen. Und aber weil es leider noch nicht so ist, vielleicht hoffentlich irgendwann mal, muss man sich als Frau einfach selber damit beschäftigen. Und deswegen ist
total
gut, genau, wenn man vielleicht diesen Podcast heute hört und dich hört, was du dazu heute gesagt hast und dann einfach nochmal tiefer in das Thema eintaucht und sich damit beschäftigt und nicht einfach die Pille nimmt, vor allem über wie viele Jahre das viele
Jahre. Ja, das ist Wahnsinn, was da zusammenkommt. Und ja, wie du schon sagst, Leonie, das ist einfach, Gesundheit ist auch Eigenverantwortung. Also wir dürfen da nicht die Gesundheit, die eigene, in die Hände von anderen Leuten geben und einfach auf alles hören, was einem gesagt wird, sondern das ist so, so wichtig, sich selber mit den Themen zu beschäftigen, zu recherchieren, eigene Meinungen zu entwickeln, um dann auch eigene gute Entscheidungen treffen zu können. Ich glaube, das ist bei keinem Thema im Leben so wichtig wie bei der Gesundheit. Und wer das verstanden hat und für sich anwendet, ist da auf jeden Fall schon viele, viele, viele Schritte weiter auch, ja.
Absolut, absolut. Es ist ganz, ganz wichtig, sich selber damit zu befassen.
Ja.
Und vor allem für das Alter, für später. Man muss ja immer an später denken, dann auch, dass man selber für sich sorgt. Und man ist ja selber der Leidtragende. Der Arzt im Endeffekt, sage ich mal, der steckt ja nicht in unserem Körper drin. Aber man selber muss damit leben. Und deswegen, wie du sagst, ist super wichtig, die Eigenverantwortung.
Ja, genau. Und es ist natürlich auch so, dass nach Leitlinien gearbeitet werden muss und dass für viele Dinge es einfach auch im Gesundheitssystem keine Lösungen gibt und wahrscheinlich auch niemals geben wird. Und ja, dann muss man halt selber nach Lösungen suchen, ne? Also, und die gibt's ja. Also es ist ja Gott sei Dank so, dass ja immer mehr Aufklärung auch geleistet wird. Also ich sage immer gerne, Instagram und Co. sind halt ein Fluch und Segen zugleich.
Ja.
Weil man bekommt natürlich viele Infos und Tipps. Häufig ist es natürlich auch schwierig, das auf sich dann zu adaptieren und zu gucken, ja, was passt jetzt zu mir, was soll ich konkret jetzt machen? Aber ja, einige Dinge sind da schon auch sehr gut, die da so an Infos geteilt werden.
Ja, absolut, da hast du total recht. Muss natürlich immer für sich das Maß finden, das sagt man, das sagen wir ja auch immer, auf jeden Fall. Aber ja, ich finde auch, es gibt so viele Infos mittlerweile, wo man auch guten Menschen folgen kann, die super viel Ahnung haben, wie zum Beispiel dir oder auch viele andere Kollegen von dir, die tolle Sachen machen. Und auch, sage ich mal, wie der Podcast, das machen wir ja auch genau deswegen, um aufzuklären, um den Menschen was an die Hand zu geben, dass sie selber einfach mehr für sich tun können und selber ihre Gesundheit in die Hand nehmen können. Ja, finde ich sehr, sehr wichtig. Und wir haben jetzt vorhin schon gesagt, also die Pille ist ein Nährstoffräuber, natürlich. Und du hast auch schon einiges aufgezählt, was sie so räubert, sage ich einfach mal. Aber wenn wir jetzt nochmal zum Thema Zyklus und Darm auch zurückkommen, wenn man auch Richtung Thema Ernährung geht, aber auch Nährstoff, es hängt natürlich komplett zusammen. Was sind da so die Sachen, die wichtig sind, wo man darauf achten sollte, die entweder über die Ernährung abzudecken und wenn das nicht funktioniert, wenn man sich nicht ausgewogen ernährt oder auch einfach manchmal nicht möglich ist über die Ernährung, was man dann vielleicht auch als Nahrungsergänzungsmittel zu sich führen sollte. Vielleicht kannst du da einfach mal so ein paar Nährstoffe aufzählen.
Also grundsätzlich, genau, es ist natürlich immer schwieriger, genug Nährstoffe über die Ernährung aufzunehmen, weil unsere Nahrung einfach nicht mehr das ist, was sie mal war. Sie wird immer nährstoffärmer, aus vielen verschiedenen Gründen, lange Transportwege, ausgelaugte Böden und Co. Genau, ich bin immer ein großer Fan auch davon, ja, zu messen. Also messen, nehmen, messen. Wirklich auch mal zu gucken, habe ich denn Nährstoffmängel oder nicht. Basisnährstoffe, die man auf jeden Fall braucht, sind ja immer so Sachen wie Omega-3-Fettsäuren. Ja, die sind wichtig dafür, dass überhaupt Nährstoffe gut aufgenommen werden können, überhaupt in unsere Zellen, Körperzellen. Die sind wichtig für die Hormonbildung. Omega-3-Fettsäuren wirken entzündungshemmend und helfen ja einfach grundsätzlich bei vielen Prozessen im Körper. Und wenn wir nicht jeden Tag fetten Fisch essen, wovon ich auch abrate, weil der Fisch natürlich ja leider oft Quecksilber belastet ist, dann werden wir einen Omega-3-Mangel haben. Das ist einfach so. Das heißt, das ist schon mal etwas, wo man immer dran denken sollte, ganz grundsätzlich. Genauso wie Magnesium, das wird einfach sehr viel verbraucht. Also gerade bei gestressten Frauen und ja, die meisten Frauen haben eben auch viel Stress im Alltag, sowohl auf mentaler Ebene als auch auf körperlicher Ebene, weil das beides korreliert eben häufig auch. Und ja, das ist auch so ein Supplement, da sollte man dran denken. Das kann man aber natürlich auch testen, dann bitte im Vollblut und dann eben schauen, ob man es braucht. Die meisten Frauen brauchen tatsächlich so Minimum mal 400 Milligramm Magnesium am Tag. B-Vitamine sind immer super interessant und wichtig. Auch nochmal so, was das Thema Stimmung angeht, Progesteronbildung, gerade Vitamin B6 ist hier sehr wichtig. Folsäure auch, das ist Vitamin B9. Da sehen wir auch immer wieder in Blutbildern, dass hier wirklich häufig ein Mangel besteht. Aber ja, meistens holt man sich ja eh ein B-Komplex und dann sind hier auch alle B-Vitamine drin. Vitamin D ist super wichtig, ja, auch fürs Thema Hormone, auch fürs Thema Immunsystem, aber vieles, vieles mehr. Würde ich aber auch erstmal messen, tatsächlich, also erstmal im Serum checken, Blutserum, wie da so der Status ist. Genauso wie Zink, ist auch wichtig für die Darmschleimhaut, für das Thema Hautgesundheit, Hormonbildung. Auch hier erstmal im Vollblut checken und gucken, wie sieht der Wert aus, brauche ich da eventuell mehr, habe ich einen erhöhten Verbrauch. Dann ist Jod ein ganz wichtiges Thema für all unsere Hormondrüsen. Ich bin ein großer Verfechter davon, dass Jod einzunehmen ist. Natürlich muss das individuell entschieden werden. Wenn jemand jetzt zum Beispiel eine Hashimoto hat, so eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse mit sehr hohen Antikörpern, muss man da aufpassen. Dann sollten die Antikörper erstmal runtergehen. Aber grundsätzlich ist Jod ein sehr, sehr, sehr wichtiger Nährstoff für unsere ganzen Hormondrüsen. Was hatten wir denn jetzt? Ja, Selen. Selen habe ich vorhin noch gar nicht erwähnt. Das ist natürlich auch extrem wichtig, auch was das Thema Entzündungshemmung und so ein bisschen antioxidative Prozesse im Körper betrifft. Würde ich aber auch nicht blindlings nehmen, sondern auf jeden Fall erstmal messen im Blut. Ja, also die Liste ist lang. Man kann viel nehmen, man muss aber nicht alles nehmen. Und im besten Fall hat man natürlich erstmal so die Werte vorliegen und kann dann mit einem Therapeuten besprechen, was und in welcher Dosierung man es braucht.
Ja, absolut. Das ist, finde ich, auch immer ganz wichtig zu messen. Es gibt natürlich immer so ein paar Basics, wo man sagt, das ist okay, sage ich mal so. Aber
wie du sagst. Genau, wie zum Beispiel die Omega-3-Fettsäuren oder auch sowas wie Vitamin C. Ja. Das ist auch so ein Basic. Ja. Genau. Ja. Magnesium auch im Grunde genommen.
Ja, genau. Also es gibt ja, ich sag mal so, wenn man sich gar nicht auskennt, wenn man ganz von Null startet, dann sollte man das auf jeden Fall absprechen. Alleine auch wegen der, was man da so einnimmt. Also weil es gibt so viele schlechte Nährstoffpräparate, muss man einfach mal sagen, die man in der Drogerie kaufen kann oder im Supermarkt auch. Und das nicht tun, wenn man einfach...
Das ist Horror. Genau. Das ist wirklich ein Horror, was da teilweise... Absolut. Also da ist mehr Zusatzstoff und Füllstoff und weiß ich nicht was drin, als Wirkstoff. Das ist wirklich, grausam. Grausam. Voll. Deswegen liebe ich ja auch so eure Produkte.
Ja, genau. Das ist also klar, wir stehen hier wir sind hier als Nahrungsergänzmittelfirma, aber wir laden natürlich auch immer uns gerne Gäste ein, die einfach so ein bisschen, einen anderen Blick, also natürlich, wo die Qualität auch bei die oder vielen anderen einfach ganz wichtig ist. Und wir verkaufen ja auch nicht einfach nur Produkte und wir bringen nicht 100 Produkte die Woche auf den Markt und launchen was Neues, sondern da steckt ja auch ein bisschen Sinn hinter, sage ich mal. Aber wenn man sich nicht auskennt, dann lieber zu dir gehen, zu einem anderen Heilpraktiker oder zu einem Therapeuten, was auch immer. Lieber beraten lassen, messen lassen natürlich auch, bevor man da einfach losstiefelt und für 3 Euro irgendwas kauft, was dann nachher überhaupt nichts bringt oder auch noch schlecht für einen selbst ist.
Definitiv. Ja, und hier ist ja auch wieder wichtig, Supplements alleine einzunehmen, kann auch nicht die Lösung sein. Und vor allem, Genau, und vor allem, wenn ja auch der Darm wieder eine Rolle spielt, wenn wir Entzündungen an der Darmschleimhaut haben, die Darmschleimhaut durchlässig ist, ja, dann kann ich noch so viele, ne, dann muss ich natürlich auch erstmal irgendwie vielleicht mich zusätzlich zumindest um meinen Darm kümmern.
Ja, absolut. Also das predigen wir sowieso. Es wird niemandem helfen, ein Präparat einzunehmen und der wird dann wieder gesund, der Mensch. Das wird zu 100%.
Das ist eine wichtige Säule von vielen.
Ganz genau, ganz genau. Und wenn der Rest, wenn ich sonst jeden Tag Fastfood esse und aber immer schön mein Magnesiumpräparat einnehme, dann wird das auch nicht helfen. Egal, wie gut das Präparat ist, natürlich, hast du voll recht. Und deswegen ist natürlich einfach so die Balance im Alltag wichtig. Natürlich gibt es auch mal einen Tag, wo es mal was Süßes gibt oder wo ich mal heute faul auf der Couch liege und mal nichts mache. Aber es geht natürlich um Balance, dass man natürlich die guten Sachen überwiegen, aber dass man seinen Körper in Balance hält. Und
ganz genau.
Für den Darm und für den Zyklus natürlich auch. Und vielleicht kannst du da auch noch mal ein paar Dinge nennen, die einfach für beides sehr, sehr wichtig ist, um seinen Körper da auch in Einklang zu bringen und genau, so ein bisschen die Balance halten. Wir haben jetzt natürlich über Ernährung und Nährstoffe gesprochen, die einen Teil auch für einen Teil sehr wichtig sind. Und dann gibt es natürlich noch andere einfach Lifestyle-Sachen, was man noch so machen kann.
Ja, genau. Also Lifestyle, das hast du schon richtig gesagt, ist einfach super, super wichtig. Ja, das grundsätzliche Thema Lifestyle, was meine ich damit? So Basics wie natürlich Schlafhygiene nicht zu unterschätzen. Also zu schauen, komme ich auf meine 7, 8, vielleicht sogar 9 Stunden Schlaf? Also Frauen während der Menstruation brauchen häufig sogar noch mal ein Stündchen mehr, um wirklich zu regenerieren, weil einfach das Ganze sehr anstrengend ist, die Blutung zu haben. Regelmäßige Rhythmen auch einzuhalten, dass man wirklich schaut, regelmäßig zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen, zur gleichen Zeit aufzustehen. Was vielen Frauen auch hilft, ist ja mehr zu planen, also abends wirklich schon ihren nächsten Tag so ein bisschen vorzuplanen, was mache ich dann, was steht an, also dass man einfach auch dem Nervensystem Sicherheit und Struktur gibt, weil das Thema Nervensystem grundsätzlich ist einfach auch ein sehr, sehr, sehr großes, da es bei vielen Frauen hier einfach ja starke Dysbalancen bestehen, was dann eben zu Gereiztheit, Müdigkeit, ja irgendwie so ein bisschen auch das Thema negatives Denken und so weiter entstehen lässt. Was ich hier sehr mag, ist zum Beispiel einfach mal mit leichten Atemübungen, auch gerne regelmäßig angewandt, täglich mal 5 bis 10 Minuten zu starten oder aber moderate Spaziergänge. Also so ne, das Thema grundsätzlich Bewegung im Alltag. Ich muss ja nicht eine Stunde joggen gehen, aber wenn ich eine halbe Stunde entspannt spaziere, ist das auch schon mal gut. Dann kommt Bewegung in den Körper. Der Darm wird bewegt. Der ist sehr lang, der braucht Bewegung. Ich kann natürlich auch dafür sorgen, zyklusgerechter zu leben, dass ich vielleicht in der Lutealphase mir mehr Ruhe gönne, weniger Sport mache und dafür vielleicht dann in der Follikelphase mehr Gas gebe. Das merken auch viele Frauen, dass sie in der ersten Zyklushälfte einfach mehr Power haben, ja, dass man anfängt, so darauf zu achten und dann auch danach zu leben. Dann natürlich auch so Basics wie, ja, die Leber sollte entlastet werden, also wenig Alkohol, gute Fette, Bitterstoffe sind immer eine gute Maßnahme, also in Form von Bittertropfen, um die Leber zu unterstützen und auch den Darm zu unterstützen. Ja, also da kann man wirklich viel tun. Man muss sich, darf sich natürlich auch nicht überlasten. Vielleicht überlegt man erstmal, was läuft da noch nicht so rund und pickt sich 1, 2 Sachen raus, die man da optimieren kann. Aber erfahrungsgemäß ist so das Thema Routinen, Wiederholungen und auch nicht zu streng mit sich selber zu sein sehr, sehr wichtig, weil man kann es nicht perfekt machen. Keiner ernährt sich perfekt, keiner schläft immer perfekt. Den Perfektionismus muss man hier wirklich auch mal beiseite legen lernen. Weil, wie du gesagt hast, das ist auch wirklich total mein Ansatz, Balance steht über allem und auch ich esse mal eine Pizza, auch ich trinke mal ein Glas Wein oder sonst was und das ist alles völlig in Ordnung, solange die Basis halt stimmt.
Ja, absolut. Das finde ich, ist auch das perfekte Schlusswort eigentlich, die Basis. Wenn die stimmen, dann kann man, verzeiht der Körper auch mal ein bisschen was. Und es kommt auch immer natürlich ein bisschen drauf an, wo man startet oder wo man steht mit seinem Körper. Weil wenn man natürlich vielleicht auch sehr krank ist oder man hat sehr starke Beschwerden, dann habe ich einen ganz anderen Ausgangspunkt als jemand, dem es eigentlich soweit ganz gut geht und der nur ein bisschen optimieren will. Das muss man immer bedenken. Und deswegen kann man sich auch nicht vergleichen mit anderen, weil man nie weiß, wo steht derjenige? Wo steht er mit seiner Gesundheit? Was hat er für Probleme? Und das ist einfach deswegen, man muss von sich ausgehen und schauen, was für einen selbst gut ist. Und wenn man ein tieferes Problem hat, dann ist die Journey vielleicht auch ein bisschen länger. Und man kann vielleicht dann, natürlich muss man ein bisschen noch mehr auf Dinge achten, als jemand, wo es okay ist. Ja, und das finde ich immer ganz wichtig mitzugeben, weil sehr viele Leute sich vergleichen und sagen, ah ja, aber der macht so. Und vergleichen ist nicht, jeder Körper ist individuell. Und
ja, total.
Genau, also das ist immer ganz, ganz wichtig. Und das, dann geht vielleicht mal nicht so viel, sage ich mal, dass man mal Cheat Days macht oder so am Anfang, weil man vielleicht auch erstmal in seine Routine, was du auch gesagt hast, kommen muss. Und Dinge müssen sich etablieren. Und es dauert auch seine Zeit, dass der Körper sich an neue Dinge gewöhnt hat. Man sagt ja so 3 Monate, bis sich sowas etabliert hat und dass man, der Körper, sage ich mal, das einfach routiniert auch macht. Und dann langsam kann man auch mal vielleicht dann irgendwas, wie du sagst, du trinkst mal ein Glas Wein und das ist dann auch völlig okay, aber vielleicht ist es dann am Anfang, je nachdem, wo ich stehe, dann muss man einfach mal ein bisschen,
ja,
weglassen und durchziehen einfach mal. Aber ich finde, das Schönste ist immer, wenn man dann auch merkt, dass es einem ja besser geht.
Ja, total. Und dass man plötzlich, ja, genau, dass man die Erfolge spürt, dass man plötzlich merkt, oh, es geht wieder, ich kann das wieder essen oder trinken. Und ja, finde ich super, dass du das nochmal gesagt hast. Vergleichen sollte man sich auf gar keinen Fall. Und diese ganzen, ja, Pauschaltipps im Internet sind daher, wie ich gerade auch schon sagte, eben häufig schwierig, weil jeder steht woanders. Es gibt eben Menschen, ja, da ist die Basis schon ganz gut und da reichen so Lifestyle-Maßnahmen aus. Es gibt aber auch Menschen, die haben wirklich sehr starke körperliche Beschwerden und dann sind das so nette Zusatztools, aber man muss wirklich auch nochmal, ja, mehr in die Tiefe gehen. Und da lege ich allen ans Herz, sich da Experten zu suchen und zu schauen, dass man ja wirklich mit ausgebildeten Therapeuten zusammenarbeitet, weil das den Weg extrem verkürzt. Und da muss man manchmal auch am Anfang, genau, ein bisschen strenger vorgehen und dann kann man irgendwann lockern und gucken, was geht denn jetzt wieder.
Ja, absolut, finde ich ganz genau richtig, wie du das sagst. Und vor allem auch nochmal beim Thema Zyklus, wenn man merkt, dass vielleicht auch Beschwerden weniger werden, dass ich vielleicht nicht da tagelang sitze und auch es mir einfach nur schlecht geht, weil ich meine, das kommt leider jeden Monat. Und wenn ich jeden Monat so schlimme Beschwerden habe, dann ist das so eine Beeinträchtigung von der Lebensqualität. Und als Frau hat man sehr, sehr lange seine Periode natürlich. Das ist eine sehr lange Zeit im Leben. Und wenn man merkt, oh, ich kümmere mich um meinen Darm und es wird schon besser. Ich habe vielleicht nicht mehr so krasse PMS, ich habe nicht so krasse Krämpfe, vielleicht auch Kopfschmerzen, Migräne, was auch immer. Und es wird besser, dann ist das so ein tolles Zeichen, dass ja auch was funktioniert. Deswegen.
Ja. Und so eine Erleichterung. Also normalerweise, ja, hat man einfach diese Beschwerden auch nicht. Also im besten Fall setzt die Blutung ein und man kriegt es gar nicht mit und erschrickt sich und denkt sich, huch, was ist, jetzt ist sie schon wieder da. Ja, und es verläuft alles sehr, sehr smooth, sehr entspannt. Und das ist auch zu erreichen. Ja, also selbst wenn, also klar gibt es kompliziertere oder weniger komplizierte Ausgangssituationen bei einer Endometriose beispielsweise mit starken Schmerzen. Ja, kann es natürlich sein, dass man nie an diesen Punkt kommt, wo es komplett schmerzlos wird. Aber auch hier, also damit will ich nur sagen, egal wo jemand steht, man kann immer, immer, immer extrem viel tun. Immer.
Ja, finde ich auch. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das haben auch die Zuhörer heute mitgenommen, dass man viel machen kann. Was man auch machen kann. Ich fand, du hast super viele coole Dinge erklärt. Auch nochmal, ja, aufmerksam gemacht auf viele Dinge, zum Beispiel das Thema Verhütung einfach nochmal auch beleuchtet und auch die Nährstoffe. Und ich glaube, da konnte jeder für sich so ein bisschen was mitnehmen, was rauspicken, was er vielleicht auch gerade braucht und dann vielleicht auch einfach loslegen und einfach mal irgendwo starten, weil Anfang ist immer das Beste. Und deswegen bedanke ich mich einfach bei dir, dass du dir heute Zeit genommen hast und dein Wissen mit uns geteilt hast, ja, und sage vielen, vielen Dank.
Ja, super, super gerne. Ich hoffe, einige Frauen konnten hier ein bisschen was mitnehmen und danke dir für die Einladung, Leonie.
Ja, sehr, sehr gerne. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag, eine schöne Restwoche und dann hören wir uns vielleicht bald mal wieder.
Ja, dir auch. Dankeschön.
Ciao. Ich hoffe, diese 60. Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest viele neue Dinge für dich mitnehmen. Ich freue mich auf dein Feedback und deine Gedanken zu dieser heutigen Folge und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Deine Leonie.